Quantencheck, der Eishockey-Podcast.
Herzlich willkommen zum Quantencheck-Podcast Folge 54, liebe Eishockey-Freunde. Ja, ich hoffe, euch hat Folge 53 mit Harry Kreis auch so gut gefallen wie uns. Wir konnten uns gar nicht mehr beruhigen. Und deswegen legen wir in Folge 54 gleich nochmal einen nach. Denn wir haben tatsächlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen und haben uns in der Kompetenzposition verstärkt, weil da hat es leider nur gefehlt. Optisch sind wir ja super beieinander, aber an der Kompetenz leidet es manchmal noch. Es hat aber leider nur zum Halbtagsjob gereicht, aber ich freue mich trotzdem, dass er bei uns ist. Und ich begrüße den Magenta-Sportkommentator der DL, Alex Kunz. Alex, servus.
Ich habe schon gedacht, du sagst jetzt, es hat nur für Alex Kunz gereicht, dann wäre ich jetzt beleidigt gewesen. Hallo zusammen, grüß dich.
Ja, das dürfen wir verkünden. Wir haben Alex zu uns ins Boot geholt, aber um Alex den Druck rauszunehmen, gleich vorweg gesagt, also Alex wird so zwischen alle 4 und 6 Wochen wird er mal bei uns sein, um mit uns ein Resümee über die DL zu ziehen, was denn so monatlich gelaufen ist. Da freuen wir uns aber trotzdem riesig, dass er sich die Zeit für uns nimmt und ja, happy welcome, mein Lieber.
Ja, vielen Dank, wollen wir die Hörer eigentlich noch einweihen, wie das hinter den Kulissen tatsächlich abgelaufen ist.
Ja, gerne.
Oder wie es die letzten Wochen abgelaufen ist, denn wir haben jetzt 3-mal aufgezeichnet, glaube ich. 4-mal. Und wegen technischer Probleme oder 4-mal, wegen technischer Probleme auch meinerseits und dann veränderter Aktualität, alles nicht gesendet. Ja, das ist ganz viel, wie nennt man das?
Das sind so Hoppalas, so Takeouts eigentlich.
Ja, genau, Takeouts, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Mit dabei.
Genau. Nee, also das muss man echt sagen, wir haben jetzt wirklich auch vorgestern aufgenommen und wir wollten es eigentlich senden, aber deswegen, das ist im Moment so viel passiert und eigentlich könnte Alex Kunz bei jedem Harry Potter Film mitspielen, weil er war nur 2-mal auf Sendung, aber war schon 4-mal da. Also, ne, das ist schon outstanding, muss man sagen.
Ja, jetzt pass auf, Harry Potter, Stichwort, ja. Den Gollum, den haben wir jetzt auch weise in der deutschen Eishockey-Liga als Backup-Goalie in Bietigheim. Ja? War das nicht so eine Harry Potter-Figur, der Gollum?
Das ist Herr der Ringe.
Ach, okay.
Herr der Ringe, okay. Genau. Ja. Ja, aber das ist ja, deswegen haben wir dich ja geholt. Wir reden ja nicht über Filme, da brauchen wir die Kompetenz ja nicht, sondern da geht es
tatsächlich. Nee, da habe ich auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, ja.
Ja, richtig. Aber ja, sie haben den Tom McGollum geholt. Einen 33-jährigen Torhüter, der Vergangenheit in der AHL hatte und aktuell bei den Innsbrucker Haien gespielt hat. Der wird jetzt Backup von Sami Aitokaio. Finde ich eigentlich einen klugen Schachzug, weil die Position ist ziemlich wichtig, wenn man auf die nächsten Wochen schaut und da kommen wir ja nochmal drauf, tut Bietigheim mit Sicherheit gut, ohne die Leistung jetzt von Cody Brenner zu schmälern, aber ich glaube, dass mit seinem Alter, mit seiner Erfahrung da nochmal ein kleines Pfund kommt, würde ich sagen.
Ja, absolute Absicherung auf der Torhüterposition und er spielt auch wirklich nur, wenn sich Aitokaio verletzt oder nicht zur Verfügung steht. Und das ist eine Absicherung, die kann sich darauf wirklich sehen lassen. Das war ein First Rounder 2008, Position 30 von den Red Wings, dann auch gedraftet. Hat 3 oder 4 NHL-Spiele für die Red Wings gemacht, aber du hast es gesagt, viel in der AHL gespielt, zuletzt in Innsbruck. Bietigheim jetzt eben seine zweite Europastation und ja, das ist okay. Also das ist wirklich eine tolle Absicherung, die Steelers da haben. Der kommt aus dem Spielbetrieb raus, hat da 39 Spiele gemacht. Der ist heiß und frisch sollte er zum Einsatz kommen müssen. Und du kannst auf der anderen Seite natürlich dem Sami Aitokaio noch die ein oder andere Ruhepause geben. Und ich bin mir nicht sicher, wo das bei Bietigheim hinführt, aber unter Umständen müssen die noch mehr als diese in Anführungsstrichen 56 Hauptrundenspiele spielen. weil im Moment... Das ist ja eigentlich die ganz große Sensation, dass sie Kurs auf Playoffs nehmen momentan.
Das ist verrückt, ehrlich. Also Platz 10 im Moment und ja, wie man aktuell zwar gehört hat, sind sie jetzt in Quarantäne.
Also, genau, ganz frisch rausgekommen, Bietigheim Steelers. Die nächsten 3 Spiele sind auf jeden Fall schon gestrichen. Ja. Von daher, es ist ja ich sag mal, spielt eher den Steelers in die Karten, weil ihr Punkteschnitt sich dadurch nicht verschlechtert. Und den haben sie ja peu à peu jetzt die letzten Wochen und nach der Olympiapause ja hervorragend aufgebaut mit 2 Derby-Siegen gegen Schwenningen unter anderem. Und jetzt dann auch in Krefeld und in Nürnberg unter relativ kuriosen Zuständen und Umständen, wie man sagen muss, ja. Aber nichtsdestotrotz, 4 Siege sind 4 Siege und diese Punkte, die werden ihnen nicht mehr genommen.
Nee, und ich glaube, die werden nochmal ziemlich wichtig für die Steelers. Und da hat natürlich einer auch einen riesen Anteil dran. Und wir haben das letzte Folge schon besprochen. Und das müssen wir natürlich wieder bringen, weil das, was der Marco leistet, das muss man hier auch nochmal sagen, es ist wirklich sensationell, was der Typ abreißt, um den Spielern den Rücken frei zu halten. Und nicht nur das, seine Frau hat heute Geburtstag und wenn du das hörst, liebe Piep, Namen sagen wir keinen, Happy Birthday. Und du musst das leider auch immer aushalten, dass der Marco so lange weg ist. Deswegen auch ein Dank nach Hause.
Ja, und sie muss ihn auch immer durchfüttern. Und wer den Marco kennt, der weiß, der isst gerne viel. Und Entschuldigung, Marco, aber Happy Birthday auch von meiner Seite. Und wirklich, der Marco, der macht es da in Bietigheim wirklich auch allen schön und allen recht, wie ich auch schon mitbekommen habe. Und er glänzt im Hintergrund, damit andere auf dem Eis glänzen können. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, der hält ihnen absolut den Rücken frei und die können sich auf Eishockey konzentrieren. Und das ist, glaube ich, auch mit einem Erfolgsrezept. Das muss man so sagen.
Auf jeden Fall. Dazu eine gute Mannschaft, die ganz gut funktioniert, die sich entwickelt hat, die Danny Noh ganz gut im Griff hat und coacht und sie auch vielleicht so ein bisschen machen lässt. Gerade die erste Reihe mit Jasper, Charlie Sheen sage ich immer so gerne, weil das ist wirklich entertaining. Und CJ Stretch. Und das sagen mir auch Spieler anderer Mannschaften. Du kannst die drei nicht lesen, weil die immer was anderes machen. Und das ist auch der Freiraum, glaube ich, in der Außensicht, die Danny Noh den drei Jungs da auch lässt.
Ja, aber das ist wirklich auch eigentlich die Qualität, die sie bringen. Weil wenn du jetzt mal auf die Schussstatistik siehst, die es in der DL gibt, dann ist Bietigheim auf dem letzten Platz. Aber die Qualität, die sie abgeben, gerade in wichtigen Situationen, die zeigt schon, dass die Reihen wirklich, dass man sich auf die Reihen verlassen kann. Und wenn du mal siehst, dass ein Charlie Sheen 192 Schüsse aufs Tor bringt und die nächste kommt dann von Brandon Renford mit 100 weniger, also da siehst du schon, dass der Kerl aus Scheiße Gold macht, Entschuldigung, aber dass die anderen einfach um nichts nachstehen und genauso sich in die Mannschaft einfügen und wirklich, da kämpft jeder für jeden.
Ja. Dass der Ist-Stand unter normalen Umständen, gehe ich mal davon aus, dass die Scouts da sehr, sehr wachsam geworden sind, was die drei da zaubern. Und dass der ein oder andere sicherlich, sagt mir zumindest mein Gefühl, dass er eine Fühler schon ausgestreckt hat für eine Verpflichtung.
Ja, aber vielleicht ist die Verpflichtung von Tom McGollum ähnlich zu sehen, weil Sami Aitokayo wird auf dem einen oder anderen Zettel mit Sicherheit auf jeden Fall draufstehen.
Ja, die Leistungen sind niemandem verborgen geblieben, gar keine Frage. Top 5 Goalie, was die Fangquote betrifft. Und die Fangquote, die kann sich dann auch wirklich insofern sehen lassen, als dass Bietigheim wirklich sehr, sehr viele Schüsse auf den Kasten bekommt. Und Sami Aitokayo da jeden Abend, den er spielt, war ja verletzungsbedingt einigermaßen mal eine Zeit lang raus, aber da Höchstleistungen da auch abliefert.
Ja, ist richtig. Aber lass uns mal einen Platz weiter nach unten schauen. Es gibt ja Mannschaften, die stehen auf Platz 11, haben aber trotzdem nicht gespielt. Und da würde ich gleich auf die Hauptstadt der Augsburger Puppenkiste zu sprechen kommen, die Augsburger Panther. Die kennst du ja, ne? Hast du schon mal gesehen, glaube ich?
Habe ich schon gesehen, ja.
Hast du schon gesehen,
als Kind auch schon da gewesen.
Echt? Ja, ich war nur... wo war ich denn als Kind in Augsburg? Auf jeden Fall nicht im Eishockey. Das war da noch nicht der Fall. Ja, aber ja, Platz 11. Ja, Augsburg hat sich ja auch verstärkt in der Defensive.
Du hast den Gregorc.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast den Namen in unserer letzten Sendung, die wir nicht ausgestrahlt haben, so toll ausgesprochen. Das darfst du gleich wieder machen.
Extra nochmal geübt, Blass oder Blasch, weiß ich nicht, wie man den richtig ausspricht. Ich glaube Blasch, weil über dem Z ist so ein Haken, also eher Nj und Gregorc oder Gregorz. Ganz lustig, für dich als gebürtigen Schwaben. Sein Jugendverein heißt HK Bled. Das ist auf Hochdeutsch bedeutet das doof. Ja. Aber der hat wirklich auch seine Meriten verdient. Ja, slowenischer Nationalspieler, vielfacher WM-Teilnehmer ist er gewesen. Olympische Spiele 2018 hat er gespielt. Ist dann auch Meister geworden, wenn mich nicht alles täuscht, mit Klagenfurt letzte Saison. Ja, und hat, glaube ich, mit Linz einen Arbeitgeber erwischt, der nicht so gut zu ihm gepasst hat, Plus-Minus-Statistik, minus 28. Und ja, das passt eigentlich überhaupt nicht so in seine Vita rein, wenn du die letzten Jahre mal ansiehst. Ich glaube, Pardubice hat da mal eine schlechte Saison gehabt, der mit minus 19. Aber der war in Europa, schon in Schweden, in Dänemark, in Tschechien, und das sind ja starke Ligen, also darf man davon ausgehen, dass er auch ein starker Eishockeyspieler ist?
Ja, davon gehe ich aus, zumal er ja mit der Größe von 1,90 und 94 Kilo ja auch ein bisschen Power mitbringt, und das kann Augsburg schon gebrauchen. Gerade defensiv ist es wichtig, dass man sich da einfach noch für die nächsten Spiele absichert, und da gehört er auf jeden Fall dazu.
Ja, bin mal gespannt, wann Augsburg wieder zurückkommt. Ganz aktuell auch die Spiele fürs Wochenende abgesagt. Und ja, schön langsam wird es eng. Ich gehe mal davon aus, bei 40 Begegnungen, die der AFV bestritten hat, dass sie nicht alle 56 über die Runden bringen momentan. Eine schwierige Situation, ja. Aber nicht nur Augsburg, Bietigheim haben wir angesprochen. Gerade auch wieder die nächsten drei Spiele raus. Schwenningen. Ja. Ja, da kommen wir, glaube ich, als nächstes drauf. Auch die sind komplett in Quarantäne. Jetzt auch drei Spiele mal abgesetzt worden. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht.
Ja, in unserer WhatsApp-Gruppe munkelt man ja schon, dass der Marco wieder einen Bus nach Schwenningen verliehen hat und auf der Rückfahrt, dass die Bietigheimer Spieler sich reingesetzt haben. Und das war dann quasi der Racheakt fürs verlorene Spiel.
Für die drei Derby-Niederlagen in Serie, ja, genau.
Und somit schließt sich der Kreis wieder. Deswegen Bietigheimer Quarantäne, Schwenningen jetzt in Quarantäne. Aber das wird nochmal nicht so einfach. Also wir haben ja schon mal oft drüber gesprochen, Alex. Wenn du in Quarantäne bist, fehlt dir ja natürlich schon die Spielpraxis. Das heißt, wenn du 10 Spiele am Stück abgerissen hast, bist du einfach drin, und das hast du jetzt nicht. So, jetzt musst du natürlich diese letzten Spiele irgendwie abreißen, bist aber nicht im Spielrhythmus. Ich glaube, das kann nochmal schwer werden, und da ist es umso besser für Bietigheim, dass sie die Punkte schon haben, und für Schwenningen kann das schon mal noch ganz knappes Höschen geben, wobei ich es nicht glaube, weil sie waren ja jetzt schon stark unterwegs.
Ja, absolut. Es ist trotzdem eine enge Kiste zwischen Platz 10 und Platz 15. Wenn wir uns das mal angucken, dass die Steelers momentan nur 0,02 Punkte haben vor Augsburg. Augsburg nur 0,08 vor Schwenningen. Schwenningen nur 0,05 vor Iserlohn. Die Kölner Haie dahinter nur 0,12 hinter Iserlohn. Und dann kommt Krefeld, die ja heute ist Donnerstag, müssen wir dazu sagen. Gestern in Ingolstadt, ich war live dabei, vollkommen überraschend, ohne 9 in Ingolstadt gewonnen haben. Mit 3-2 nach Penaltyschießen.
Und mit Sergej Belov im Tor. Das muss man erwähnen. Und
mit Sergej Belov im Tor, der übrigens gut gehalten hat, aber der mir da ab dem zweiten Drittel angeschlagen wirkte. Also der war nicht auf der Höhe, der hat gepumpt wie ein Maikäfer. Weiß nicht, was mit dem los war. Die Refs haben sich mehrmals bei ihm erkundigt, was denn los sei. Aber er hat dann durchgehalten bis zum Ende und hat dann auch, muss man sagen, mit einer guten Leistung den Sieg festgehalten, wobei Krefeld defensiv sehr, sehr gut gearbeitet hat, wenige Schüsse aus dem Slot zugelassen. Und bei Ingolstadt jetzt mit 3 Niederlagen in Serie und nur 2 geschossenen Toren ist momentan brutal der Wurm drin. Da merkst du, Feser und Storm fehlen brutal, die beiden Top-Scoring-Leader. Und Krefeld hat das gemacht, was sie am Saisonbeginn gemacht haben, der gelbe Bus, und dann schnell umschalten, kontern und tatsächlich auch ein bisschen liegen lassen. Sonst hätten sie es vielleicht in 60 Minuten gerissen. Das Spiel war ein super Auftritt vom KIV gestern.
Ja, aber es ist halt nicht sexy, aber manchmal brauchst du halt solche Spiele wirklich, dass du die hinten reinstellst und über Konter fährst, die neutrale Zone schnell überbrückst und einfach dreckige Tore machst. Und,
Ganz genau. Im Abstiegskampf gibt es kein Sexy. Gerade nicht, wenn du wie Krefeld zwar 6 Spiele weniger hast als die Haie, aber 12 Punkte aufholen musst, also 2 Punkte im Schnitt liefern musst, um die Haie dann noch einzufangen irgendwie. Die zugegebenermaßen aber schon brutal viele Spiele haben. Die haben tatsächlich auch nur 8 Spiele noch zu absolvieren, während der KIV 14. Das ist ein Unterschied.
Ja, und das ist richtig, aber wenn du auch mal siehst, dann hat Köln meiner Meinung nach das schwierigere Programm noch zu fahren. Aber bei Krefeld fällt mir einfach auf, dass sie halt einfach in den sämtlichen Statistiken, die man über die DEL so findet, dass wirklich Krefeld immer weiter unten steht. Also ob das die Schussbilanz ist, stehen sie nur einen Platz vor Bietigheim. Sie schießen zu wenig, da kommt einfach zu wenig. Das sind zu wenig, es ist zu wenig Zug zum Tor. In Überzahl geht gar nichts. Also da sind sie Vorletzter mit also vor Schwenningen. Und du brauchst einfach da einfach eine bessere Statistik und dann kannst du dich auch mal rausziehen und hast einfach mehr Zug zum Tor. Und das fehlt einfach dem KIV, glaube ich.
Ich würde es andersrum formulieren, Puffi. Ich würde sagen, du bekommst die Statistik, wenn du deine Top-Leute mit dabei hast. Das hast du nicht. Alexander Bergström nicht dabei. Ja. Spielt 5 gegen 5 überragend, spielt Powerplay überragend. Jesper Jens Norbo, überragende Powerplay, überragende Eiszeiten, 5 gegen 5 Powerplay, fehlt dir momentan. Mirko Sacher, eine gute Saison gespielt momentan, fehlt dir im Moment. Dann Lolle Braun, Alex Weiß, das letzte Spiel jetzt dann auch ausgefallen, ein Mast, der fehlt, etc. pp. Jetzt dann auch ein Schiele, ein guter Torwart, ein Mike Höffel, der dir im ersten Drittel gestern ausgefallen ist, gut, das war so mehr so eine Notverpflichtung, weil deutscher Pass und ja, eben frei gewesen, aber halt 2 Jahre auch nicht gespielt, der braucht seine Zeit. Aber diese Top-Spieler, die wir da angesprochen haben, die fehlen natürlich. Und das gestern, das war ein schöner Sieg, aber der KIV muss das jetzt dann auch über die letzten 14 Spiele noch beweisen, dass sie Punkte holen können, weil sonst sind sie weg vom Fenster. Natürlich, so ein Sieg tut gut und ganz besonders beeindruckt haben mich die Jungen gestern auch wieder, der Blank, der Wolek mit seinem ersten DEL-Doppelpack. Frische, junge, tolle Jungs, die toll Eishockey spielen können und die das Herz am richtigen Fleck haben und das tut Eishockey Deutschland auch gut.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Alex Blank war ja bei uns auch mal in der Sendung. Und hast du gedacht, hier, es kommt so ein schüchterner 20-Jähriger an, ne, und hat hier mal voll locker die Sendung gerockt und hat wirklich wie ein Großer geantwortet. Und du merkst schon, dass es ihm einfach Selbstvertrauen gibt, auch dann, wenn er so auftritt. Und das
plus die Gene vom Papa, der ja auch nicht auf den Mund gefallen ist und für jeden Spaß zu haben ist. Schöne Grüße an Boris Blank an dieser Stelle. Das tut ihm natürlich auch gut, diese Vita vom Papa, den er da auch an der Bank stehen hat, gar keine Frage.
Ganz klar, ja. Was machen wir denn mit Köln, Alex?
Ja, das musst du Uwe Krupp fragen, ehrlich gesagt. Mit einem super Saisonstart.
Ja, perfekter Saisonstart. Aber irgendwann kam der Abriss und es gab jetzt die Pressekonferenz, wo Uwe Krupp dann anfing und sagt, er hat jetzt die Schnauze voll, jetzt gibt es einen anderen Ton in der Kabine. Da frage ich mich halt, why erst jetzt? Warum nicht schon früher?
Das spricht einerseits für die Geduld der Kölner Haie, die Geduld mit dem Kader dann auch umzugehen. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit dem Wissen, was denn eigentlich das Problem ist. Und das eigentliche Problem ist, dass der Kader, ja, ich will nicht sagen alt, das klingt immer so respektlos, aber im Vergleich zu den anderen Teams vielleicht älter und vielleicht dann auch bei so einer langen Saison wie die in dieser Saison mit Olympia etc. pp. Am Anfang der Saison die Haie überragend, weil auch sehr physisch gespielt. Da ist man den Gegnern unter die Haut gegangen, man hat sich Respekt verschafft und hat so auch die Spiele gewonnen, plus einem hervorragenden Scoring. Jetzt am letzten Drittel der Saison fehlt vielleicht das ein oder andere Prozent im Timing, was zum Beispiel Checks betrifft, schau auf die Strafzeitenstatistik, vielleicht auch das Timing dann vorne, was das offensive Setplay betrifft und dann gehen die Dinge halt auch nicht mehr rein. Und das könnte nur Ursache sein. Die Frage kann natürlich letztlich dann auch nur Uwe Krupp dann beantworten, ob denn wirklich so ist, aber viele Daten, und du hast ja die Statistiken auch vor dir, sprechen für sich, die ganzen Topscoring-Leute über 30, wie gesagt, nicht respektlos gemeint, aber vielleicht dann auch dieses 1-2%, das reicht ja momentan schon in der deutschen Eishockey-Liga, eben das fehlt, um diesen Erfolg vom Saisonbeginn dann auch wieder zu haben. Dazu natürlich noch ein Alex Oblinger, der jetzt Verteidiger spielen muss. Ja, das ist für mich kein Verteidiger, wenn ich da so ganz ehrlich sein darf, hat man beim Gegentor in Schwenningen gesehen, als er da von Saborski auf der Außenbahn überholt wird, als Rechtsschütze auf seiner eigenen linken Seite.
Ja.
Ja, schwierig.
Ja, wobei halt auch Köln dumme Fouls begeht. Also wie du schon gesagt hast, es ist natürlich, sie sind langsamer, manchmal einen Schritt, dann hast du mal ein Beinstellen drin, aber sie machen auch echt dumme Fouls und nehmen sich halt auch selbst somit aus dem Spiel raus. Und wenn man zum Beispiel jetzt mal auf die Tore pro Drittel Statistik schaut, dann siehst du einfach, dass Köln die meisten Tore im zweiten und im dritten Drittel bekommt. Und das kann natürlich schon eine These sein, dass der Körper einfach vielleicht ein bisschen überfordert ist, man ist einen Schritt zu spät, man kommt nicht mehr mit. Das ist ja auch eine Kopfsache. Ich habe oft gesehen, dass drei Spieler wirklich vorm Tor rausgezogen werden und sie bekommen viele Tore vom Slot, was ja absolut katastrophal ist, diese Tore. Und das ist mir oft aufgefallen, dass das bei Köln tatsächlich passiert. Und es ist wirklich so, dass das vielleicht schon mal sein kann, dass du vom Kopf her auch nicht mehr ganz so beieinander bist.
Ja, die Kopfsache ist so eine Geschichte, die ja auch letztes Jahr die Haie, nee, vor zwei Jahren war es, oder? Unter Mike Stewart, dann auch betroffen hat und mit dieser Niederlagenserie letztlich. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt im Laufe dieser Saison. Wie gesagt, die Haie 48 Spiele, die wenigsten aller DEL-Teams, die müssen zugucken, ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Situation, wenn du am Fernseher zuschauen musst und hoffen, dass die Konkurrenz eben nicht punktet.
Ja, das ist richtig. Und das bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir noch Iserlohn, wenn wir wirklich auf die Abstiegsränge gucken. Da gehört Iserlohn natürlich auch dazu. Aktuell Platz 13. Haben aber auch erst 42 Spiele. Ja. Genauso wie Krefeld. Also sie haben noch ein paar, haben aktuell 53 Punkte, einen Schnitt von 1,262. Und das kann auch nochmal spannend werden.
Ja, weil Iserlohn irgendwie Wundertüte ist. Ich habe sie in Schwenningen gesehen, letzte Woche. Und der Auftritt, der war wirklich unter ferner Liefen, würde ich sagen. Und dann fahren sie nach Mannheim, gewinnen in Mannheim. Dann kommen sie zurück gegen Wolfsburg, schlagen die Top-Teams.
Ja.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Iserlohn tut sich ein bisschen einfacher gegen Teams, die da mehr oben stehen in der Tabelle. Also zumindest war es in den letzten beiden so. Und ja, das waren Big Points, ja. Sechs absolute Big Points. Und dann sieht man auch an Kurt Kleinendorf, wenn er wieder da ist, ja, hat die Mannschaft wieder in die Spur gebracht. Das ist für mich vom Kader her, wenn du mal anguckst, wer da alles dabei ist, ja, Foucault lange raus, aber ein exzellenter Eishockeyspieler. Whitney dann auch mit dem Siegtor in Köln jetzt zuletzt, Overtime-Move. Hast du es gesehen? Auf der kurzen Seite halt ausgewechselt, auf der langen Seite der Bank eingewechselt. Solche Tricks stehen halt normalerweise. Normalerweise zwei Wochen zuvor in der Bild-Zeitung, aber die haben das tatsächlich perfektioniert auf dieser langen Kölner Bank da drüben und Tür auf und holla die Waldfee, der Pass durch die Mitte darf natürlich so auch nicht kommen. Ja, nee. Wenn beide den Schläger auf dem Eis haben und die Mitte zumachen, dann ist zumindest, sie müssen ja ihn nicht 100% kriegen, ja, ist ja viel Mathematik dahinter, aber du hast natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, wenn du mit den beiden Schlägern, Scheibe ging ja durch zwei Kölner durch, wenn du mit den Schlägern in der Mitte zumachst, dann hast du zumindest die Chance, dass du zumindest abfälschst und dass er nicht perfekt aufs Blatt des Mitspielers kommt. In dem Fall eben nicht. Dieser einfache Trick beim Wechsel und schon war es passiert und eben nur ein Punkt, aber immerhin ein Punkt für die Haie. Und natürlich auch der Sieg für die Iserlohn Roosters, klar.
Der dritte in Folge. Ja, ist richtig. Aber der Pass vom Taro Jentsch auf Eugen Alanoff beim ersten Tor war natürlich auch Zucker, ne?
Oh wow, Taro spielt eine super Saison, muss man sagen, ja, auch gegen in Schwenningen, wo ich war, hat dann drei Punkte Spiel geliefert. Körperlich noch ein bisschen schmächtig, aber das, was er draus macht, ist wirklich Wahnsinn. Tolle Eishockeyspiele. Ich schaue ihm gerne zu und hoffe, dass er sich weiter so gut entwickelt wie jetzt momentan.
Absolut. Lass uns kurz auf die Torhüter kommen. Andi Jennecke, Hannibal Weizmann 8 Spiele. Andi Jennecke 35 Spiele, hat knapp 91% Fangquote. Es ist halt Durchschnitt. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn du halt zu viele Schüsse bekommst. Es ist halt so, dass du manchmal als Torhüter einfach schlecht aussiehst und da hat einfach Andi Jennecke manchmal echt auch Pech, das muss man auch dazu sagen.
Ja, nichtsdestotrotz ein gutes Goalie-Duo, was sie da haben und auch wegen der Goalies, glaube ich, sagt mir mein Gefühl, dass Iserlohn drin bleibt.
Ja, und wenn wir gerade bei den Goalies sind, lassen wir uns nochmal Justin Poggi ansprechen in Köln. Ja,
auch einen tollen Start geliefert, wirklich einen tollen Start.
Ja, hat auch Thomas Pöpperle zu Beginn, gute Spiele abgeliefert. Ja. Aber sie kommen halt auf keine 90% Fangquote und das ist echt schwierig dann. Und da musst du einfach als Torhüter brauchst, das ist halt 50% der Mannschaft, das ist so.
Und, ja, auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite musst du natürlich schauen, wo kommen die Schüsse her, die sie bekommen. Und da haben die Haie dann auch wirklich viel im Slot dann auch zugelassen letztlich. Und als Goalie weiß selber, wenn die Vorderleute da am Slot nicht wirklich 120%ig arbeiten, dann kannst du manchmal auch nicht glänzen. Dann fällt der Erste rein, der Zweite und dann wird das oftmals auch bei den Torhütern eine Kopfsache. Kriegst zwei Schüsse, kriegst zwei Gegentore, ja, und haderst dann auch so ein bisschen und ja, da gibt sich eine das andere. Es ist wie so ein Domino-Effekt irgendwie manchmal.
Ja, wobei das bei den Torhütern schon viel Kopfsache ist und das ist so, du kommst da in eine Abwärtsspirale rein und dann hockst du in der Kabine und denkst dir, Mensch, da hätte ich so stehen können, da hätte die Move vielleicht anders gemacht und dann hast du eine Verunsicherung, die du die ersten zwei, drei Spiele vielleicht auch gar nicht mehr rausbringst. Und du hast das beste Beispiel für mich für das Thema ist das 5:2 Bietigheim gegen Schwenningen. Joachim Eriksson.
Jetzt weiß ich nicht, auf was du raus willst, ehrlich gesagt.
Das Spiel von Eriksson
selber an dem Tag, oder?
Perfekter, sensationeller Torhüter, aber wenn es drauf ankommt, kriegst du zwei durch die Hosenträger und dann, das ist einfach scheiße. So, ja, das ist für mich einfach das beste Beispiel.
Ja, ist richtig. Hängt auch viel mit dem Spielstil von Eriksson zusammen, der zweite von Schien, glaube ich. Da steht er relativ lang aufrecht und versucht natürlich hoch zuzumachen, hat aber die Beine relativ weit offen. Auf der anderen Seite, er spielt sehr weit vorne. Da hat er in Schwenningen auch gegen Riley Sheen schon einen bekommen ins kurze Eck, weil er eben nicht rechtzeitig zur Stelle war und Bietigheim das auch super gespielt hat, so aus spitzen Winkel, dieser Schuss von Riley Sheen, vielleicht kannst du dich erinnern, wo er da die kurze Ecke nicht mehr zubringt, weil er eben hoch verteidigt auf der nördlichen Seite seines Torraums insgesamt. Ja, klar, durch die Beine schaust du immer kacke aus. Auf der anderen Seite hat er auch 1-2, 1-0 Situationen gerettet gegen Schien, da diesen Stick-Save ganz am Anfang vom Spiel im ersten Drittel, wenn ich erinnern kann. Ja, schwierig.
Ja, absolut. Aber wenn man so abschließend mal auf die Tabelle schaut, wir haben ja vor zwei Tagen auch schon mal eine Sendung gehabt. Ganz anders.
Ach was. War das die Sendung, wo du tatsächlich in der Sendung über 20 Mal tatsächlich gesagt hast? Das sollte man den Hörern 20. vielleicht auch noch sagen. Wir hatten eigentlich, wenn Puffy tatsächlich sagt, trinkt einen Schnapsspiel ausgerufen. Von daher hast du mich heute ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe es nur einmal gehört und deswegen habe ich es auch bleiben lassen. Aber hätten wir das so durchgezogen, wären wir mit gefühlt 4,8 Promille rausgegangen aus dieser Sendung. Tatsächlich. Profi ist der Meister des Tatsächlich-Sagens.
Ja, ich habe mir ja schon oft, die letzten Sendungen war es ja immer am Ende des Tages. So, und für jedes am Ende des Tages habe ich einen Euro in der Kiste geschmissen. Das wird dann gespendet irgendwann. Das hätte man beim Tatsächlich auch machen können, aber das ist, wenn du wirklich irgendwie so im Flow bist, dann läuft es halt einfach, wie es läuft. Ja, aber wenn man jetzt abschließend auf die Tabelle schaut, Alex, dann muss man feststellen, dass du ja recht hattest, dass Bietigheim, wenn sie sich nicht dumm anstellen, mit dem Abstieg nicht mehr so viel zu tun haben. Das haben sie natürlich gestern bekräftigt, muss man eindeutig so sagen.
Ja, vielleicht sollten wir das nochmal klären. Diese Geschichte da am Mittwochabend in Nürnberg, wo die Bietigheimer ja 5-1 gewonnen haben. Das war ja auch super kurios. Vor dem Spiel ein McLeod, der sich mit starken Kopfschmerzen und Symptomen Covid-19 technisch auch abgemeldet hat. Und dann noch kurioser, erstes Drittel, Markus Weber Handgelenksverletzung raus und dann ist man in der Kabine, ich glaube 1-0 stand es für die Steelers und dann hat der Mannschaftsarzt, wie ich das mitbekommen habe, über eine Push-Nachricht mitbekommen, Ryan Storr ist PCR-positiv, also Covid-19-positiv. Und das hängt damit zusammen, dass Nürnberg immer regelmäßig noch PCR-Tests macht nebenbei. Und dann wollten sie eigentlich schon wieder zurück, Klaas Doerr aus dem Spiel genommen, zurück aufs Eis und stellen dann fest, Daniel Schmölz auch positiv, Covid-19. Also die beiden schon mal raus, ne? Nimmst zwei wichtige Stürmer raus, Markus Weber, einen wichtigen Verteidiger, der kam dann wieder zurück. Und alles in allem dann auch eine gute Bietigheimer Leistung, gar keine Frage, haben dann Nürnberg 5-1 gewonnen. War man natürlich sicherlich auf Nürnberger Seite auch nicht mehr mit dem Kopf bei der Sache. Kriegen die Spieler natürlich mit, was da alles passiert. Und für die Ice Tigers eine ganz ungute Geschichte, die ja auch schon wegen Covid-19 mal so ein Spiel spielen mussten. Was man nie spielen darf in Ingolstadt, wo sie dann 10-1 verlieren.
Ja, das ist eigentlich Slapstick vom Allerfeinsten. Ja. aber das ist in der Saison, glaube ich, einfach normal. Ich meine, wir machen das jetzt seit, glaube ich, über 2 Jahren fast. Mhm. Und man hat sich an diese ganze Covid-19-Geschichte ja irgendwie fast schon gewöhnt, muss man ja sagen. Und man kommt so irgendwie durch. Aber es wäre schon mal schön, wenn man eine Saison hätte, wo es rein sportlich wirklich alles zusammenpasst. Aber das müssen wir, glaube ich, auf nächste Saison verschieben. Und da wird man mal sehen. Aber es ist natürlich für Nürnberg dann nicht einfach. Und wie du sagst, sie sind dann mit dem Kopf einfach nicht bei der Sache. Punkt. Das ist so. Aber du wirst lachen, Alex. Wir haben jemanden, der mit dem Kopf bei der Sache ist. Jetzt weißt du wieder nicht, was sie will. Ne? Mich freut es immer, wenn ihr die wieder überraschen kann. Das finde ich immer sensationell.
Komplett Marco, von der Rolle, ja?
Marco ist komplett bei der Sache. Marco hat jetzt einen Gesprächspartner, zu dem schaltet man nämlich jetzt rüber.
Oh,
und
schön.
Der hat den Daniel Heinritzi, Geschäftsführer Sport der Ravensburg Tower Stars. Und da geben wir zwei ab und hören uns nachher wieder, würde ich sagen.
Bandencheck Podcast, ja, und heute geht's um die DL2. Puffy, du hast das richtig gesagt, das Interview mit Daniel Heinritzi, Geschäftsführer der Ravensburg Tower Stars. Und dann sage ich einfach direkt, hallo Daniel, herzlich willkommen hier beim Bandencheck Podcast und schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Du bist mit deinen jungen 36 Jahren seit Saisonbeginn Geschäftsführer Sport der Ravensburg Tower Stars. Dein Weg geht aber im Eishockey auch schon etliche Jahre. Du bist schon lange im Business und hast vorher die Wölfe Freiburg nach einer erfolgreichen Playdown-Serie komplett umgekrempelt und ich sag mal in die Spitzengruppe der DEL2 geführt. Bevor es dich dann jetzt nach 2 Jahren der Wechsel nach Ravensburg erfolgt ist, 10 Monate bist du jetzt dort im Amt und ihr habt die Position aufgeteilt auf 2 Geschäftsführer. Du bist der Geschäftsführer Sport und Raphael Kapzahn, der Geschäftsführer, ich sag mal, für den wirtschaftlichen Marketingbereich. Und ihr beide bildet das Duo als Nachfolger von Rainer Schahn. Der ist nach 17 Jahren, dann hat er sein Amt abgegeben. Wie groß sind seine Fußstapfen und wie hat sich das bisher bewährt, dass ihr das einfach auf 2 Schultern aufteilt oder 4 Schultern aufteilt?
Nee, ich glaube, dass das auf jeden Fall sinnvoll ist. Es sind so viele umfangreiche Aufgaben in der Geschäftsführung eines professionellen Sportvereins, dass eine Person das schwer in 24 Stunden alles erledigen kann. Und so wie du es gesagt hast, wir haben den Geschäftsführer in 2 Parts gesplittet, den Sportbereich, also sprich mein Bereich ist Trainerfindung, Spielerfindung, Scouting, Recruiting, das Ganze, was um den Spielbetrieb drumherum ist, der ganze Papierarbeit für die DL, DL2, für die Transferkarten, für die ausländischen Spieler, Autos, Wohnungen etc. Und mein Kollege Raphael ist hauptsächlich für den Vertrieb, fürs Sponsoring, fürs Marketing, fürs Ticketing und die anderen Aufgaben, den Caterer zu finden, dass der VIP-Raum läuft etc. Und wenn man das gebündelt sieht, ist es, glaube ich, schon sehr, sehr angenehm, dass wir zwei uns das teilen können auf einer Ebene, anstatt dass einer da allein verantwortlich steht. Und ich denke, dass es auch auf jeden Fall zu einer professionellen Struktur von einem Verein im Profibereich gehört. Man sieht es, wenn man in der Liga nach oben schaut, in die DEL, wie die Bereiche da aufgeteilt sind. Teilweise haben die Vereine eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle. Und ich glaube, die Zeit, wo es eine One-Man-Show sein kann, ist aufgrund der gestiegenen Anforderungen in allen Bereichen auch so langsam vorbei.
Ja, ich glaube auch, also das sagst du schon richtig, das sind überall viele Geschäftsstellenmitarbeiter. Und bei euch, wie du sagst, es hat sich einiges verändert. Eine der ersten Amtshandlungen letzten Sommer, eigentlich noch bevor man bekannt gegeben hat, dass ihr beide das Geschäftsführerduo seid, war noch die Vorstellung des neuen Geschäftstrainers, Peter Russell. Und das ist ja für dich ein alter Bekannter, denn ihr habt schon gemeinsam in Freiburg gearbeitet. War er dein Wunschkandidat für die Position des Cheftrainers?
Ja, das war mein Wunschkandidat und das war auch hinter den Türen auch schon klar, dass wir gerne als Duo weiterarbeiten würde. Vielleicht der große Vorteil, um alle zum Schmunzeln zu bringen, ich verstehe mittlerweile auch mit Akzent einwandfrei, von daher war das natürlich auch ein sehr lustiger Akzent. Und nein, wir arbeiten sehr gerne zusammen und auch sehr gut und sehr erfolgreich, glaube ich, zusammen. Das haben wir in Freiburg schon gezeigt. Ich habe ihn damals vor 2 Jahren nach Europa geholt oder aufs Festland, sage ich mal, das erste Mal geholt. Und ich glaube, er hat einen tollen Werdegang auch als Nationaltrainer mit der kleinen Nation Großbritannien in der Eishockey-Welt gezeigt, dass er da junge Spieler fordern und entwickeln kann. Und ja, wir haben dieselben Ideen und dieselben Vorstellungen vom modernen Eishockey. Und von daher freuen wir uns natürlich auch, dass wir hier in Ravensburg auch wieder gemeinsam zusammenarbeiten können.
Ja, das glaube ich, sieht man einfach auch im sportlichen Verlauf. Ich denke, Peter Russell hat damit bewiesen, dass Freiburg keine Eintagstüte war, sondern er auch ein, ich sage jetzt einfach mal, ohne Freiburg damit Unrecht zu tun, aber einen größeren Club wie Ravensburg trainieren kann. Es gibt eine große Historie, DEL2-Titel. Und jetzt läuft es ja sehr gut für euch. Auch wie du sagst, auch du als Dolmetscher noch zusätzlich fungierst für das Britisch-Englisch. Wie bewertest du denn euren Saisonverlauf? Aktuell seid ihr Platz 3, ganz kurz vor Hauptrundenende. Ihr habt nur 3 Punkte Abstand zur Führungsspitze und wir nehmen jetzt an einem Dienstag auf. Ihr spielt heute Abend gegen einen aus der Führungsspitze, nämlich Dresden zu Hause. Zusätzlich, ihr habt die Duelle gegen Frankfurt gewonnen bisher. Wie zufrieden bist du mit den ersten Monaten der Saison jetzt?
Ich glaube, wir sind mit dem Ziel, Top 6 zu sein, in die Saison gestartet. Ich glaube, wir spielen statistisch gesehen, hat mir letztens so unsere medialen Vertreter der Schwäbischen Zeitung gesagt, die beste Hauptrunde der Geschichte der Ravensburg Tower Stars, punktemäßig, erfolgsmäßig, siegemäßig. Und ich glaube, dass so von Monat zu Monat die Idee und die neuen Ansätze, die wir auch im Umgang untereinander, miteinander in der Kabine integriert haben in die Mannschaft, was Peter und mir sehr wichtig ist, da eine offene Kommunikation, eine ehrliche Kommunikation zu pflegen, mehr und mehr Erfolg in die Mannschaft gebracht hat. Auch die Spieler, die vielleicht schon einige Jahre da sind, haben gemerkt, hey Mensch, da entwickelt sich was da. Das ist eine Struktur hinten dran, eine Idee, eine Spielidee hinten dran. Und wenn wir das und das tun, dann funktioniert das Ganze auch. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wenn man so einen Plan hat, sei mal als sportlicher Verantwortlicher, wie man den Spieler für die Position sieht, was man sich von dem Spieler in der Rolle verspricht und die Spieler sich dann nach und nach immer mehr zurechtfinden im System vom Trainer und dass das Ganze dann auch so ineinander greift. Du hast gesagt, momentan sind wir Tabellendritter. Das ist für uns ein Zwischenerfolg, macht natürlich Hunger auf mehr. Wir sind jetzt sicher in den Top 3, da werden wir nicht mehr rausfallen. Und jetzt geht es in den letzten 3 Hauptrundenspielen darum, ob wir den großen Aufstiegsaspiranten Frankfurt ärgern können und sie vielleicht noch von der Spitze da oben verdrängen können. Wir haben in allen 4 Spielen gegen sie sehr solide und sehr dominant agiert, haben sie 4-mal geschlagen, so wie du es angesprochen hast. einmal gar mit einem arg dezimierten Kader. Da waren wir gerade in so unserer Haupt-Corona-Phase gewesen, haben wir da 12 Feldspieler gehabt und Frankfurt ist mit voller Kapelle und 19 Spielern aufgelaufen und haben es trotzdem nicht geschafft, das zu schlagen. Ja, also ich fühle mich in der Haut, wo ich jetzt bin, mit 4 Siegen auf jeden Fall in einem Playoff-Rennen wohler, als wenn ich da weiß, hey Mensch, die haben uns 4-mal geschlagen und wir hatten in allen 4 Spielen eigentlich nicht wirklich die Chance, das Spiel dominant auf unserer Seite zu gestalten, würde ich mal sagen. Es waren immer enge Spiele, aber wir waren immer den Tick besser und konsequenter gewesen. Ja, und von daher würde ich sagen, mit der Hauptrunde sind wir auf jeden Fall zufrieden und ja, die Mannschaft will auch in den Playoffs für Furore sorgen und vielleicht dem vermeintlichen Aufstiegsaspiranten ein Bein stellen.
Ja, es wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Zeit jetzt in den nächsten Wochen und um da hinzukommen, habt ihr aber einen Kader zusammengestellt. Wie schwierig war eine Kaderplanung hinsichtlich der Pandemie, der unklaren Zuschauersituation im letzten Sommer, wo man noch nicht wusste, in welche Richtung geht es? Wie sehr konntet ihr auf euch eure Partner verlassen? Wie schwierig war es, Spieler zu verpflichten?
Du hast angesprochen, ich glaube, das Wichtigste war, dass du dich auf deine Partner und auf deine langjährigen Sponsoren verlassen konntest. Die letzte Saison war schon schwer, nicht einfach, gar keine Zuschauer im Stadion. Es war extrem schwer zu kalkulieren. Jeder hat gehofft, dass früher mehr Zuschauer kommen. Jetzt sprechen wir alle von D-Day am 20.03.22. In die Saison sind wir gestartet am 1. September 21. Du durftest nie die volle Zuschauerkapazität zulassen. Von daher war die Budgetierung eines Etats für die Mannschaft schon eine Herausforderung, weil du hast so ein bisschen ja schon ins Blaue philosophieren müssen. Du wusstest zwar, dass du Staatshilfen beantragen kannst, bis zu einem Zeitpunkt X, dem 31.12. Wir wissen alle, dass die Saison am 31.12. nicht fertig ist. Du wusstest nicht, was bekommst du ab Januar. Die Bundestagswahl war mit Sicherheit auch ein Faktor, wo du nicht wusstest, was kommt für eine Regierung in Deutschland an die Spitze. Wie positioniert sich die Regierung für den Sport? Und da muss ich schon sagen, da hat mein Kollege, der Rafi Kapzahn, schon tolle Arbeit geleistet, gerade auch mit den Sponsoren, um die so ein bisschen auch zu umwimmeln, dass die sich wohlfühlen. Wir sind zu vielen Gesprächen im Sommer gegangen, haben so ein bisschen die neue Idee vorgestellt, haben den einen oder anderen dadurch auch begeistern können, dass er mit an Bord bleibt. Und als das dann so grob stand, hatten wir natürlich unsere Positionen, sei mal im Hintergrund, schon mit Ideen und Spielernamen gefüllt. Wir hatten einige Spieler, die noch gültige Verträge hatten. Glücklicherweise mussten wir uns von keinen Spielern mit gültigen Verträgen trennen, sondern wir haben mit allen die offenen Gespräche gesucht und haben auch alle, sag ich mal, von unserer neuen Idee, die der Peter und ich im sportlichen Bereich reinbringen wollten, überzeugen können. Und so konnten wir auch den ein oder anderen Spieler begeistern, für ein paar Euro weniger in Ravensburg zu unterschreiben, weil sie gemerkt haben, hey, wir haben da eigentlich was ziemlich Cooles vor, was die zwei Neuen für den sportlichen Bereich sich als Grundsatz außer Korn haben.
Also das klingt auf jeden Fall nach einem richtig guten Plan und er ist ja auch bisher sehr erfolgreich. Also klingt alles nach Hand und Fuß, was ihr da geplant habt und bis jetzt umgesetzt habt. Und ja, du hast Rafael Kapzahn angesprochen, er hat einen guten Job auf der finanziellen Seite gemacht und er hat dir jetzt ja vor den Playoffs nochmal ermöglicht, ein bisschen Budget auszugeben. Das Brüderpaar Latta wechselt aus der Oberliga aus Weiden zu euch. Wie siehst du euren Kader für die Playoffs gewappnet?
Ich glaube, wir sind ganz gut gewappnet. Wir sind relativ von größeren Verletzungen glücklicherweise, Klopf auf Holz, verschont geblieben im Saisonverlauf. Wir haben, glaube ich, sagen zu können mit Stolz die bestfunktionierendste Kooperation mit dem DL-Verein, mit dem ERC Ingolstadt. Der Larry Mitchell und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, schätzen uns und auch das Verhältnis von unseren Trainern funktioniert, sehr guter Austausch untereinander. Und auch die Idee und von unserer Seite so ein bisschen das Risiko, dass wir mit einem kleineren Kader in die Saison starten, weil wir wussten, wenn in Ingolstadt alles funktioniert, haben wir immer gute, junge, talentierte Spieler, auf die wir zurückgreifen können. Und bis jetzt hat es wirklich in den 52 Spielen, oder wir spielen leider nur noch 51 Spiele, sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben drei Spieler, die spielberechtigt sind, auch für die Playoffs aus Ingolstadt, was uns auf jeden Fall Qualität und Kadertiefe bringt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt fängt die DEL an, ihren Marathon zu spielen. Mit 16 Spielen in 32 Tagen oder 33 Tagen, glaube ich, für Ingolstadt. Und ja, da wollten wir natürlich, als sich die Möglichkeit der Situation Latta in Weiden ergeben hat, da auch nochmal wirklich ein Dank für die unkomplizierte und zügige Zusammenarbeit mit dem Blue Devils Weiden und dem Vorstand, Geschäftsführer, dem Franz Vodermeier und dem Hauptgesellschafter, dem Stefan Ziegler, dass wir uns da trotz Differenzen, in denen sie auseinandergegangen sind, da einigen konnten und auch schnell die Jungs wieder in den Spielbetrieb integrieren konnten. Gerade der Nick mit seiner langjährigen Erfahrung aus der DEL, glaube ich, braucht man kein Geheimnis drum machen, dass er eigentlich nur wegen Papa und Projekt Weiden, potenzieller Aufstieg Weiden, aus der DEL dorthin gewechselt ist. Ja. Und man sieht, er bringt einfach auch Qualität in die Mannschaft, spielt nicht umsonst direkt bei uns in der ersten Reihe mit zwei Ausländern und hat sich auch wirklich qualitativ sehr, sehr gut eingefügt bei uns. Ist ein toller Kerl. Und als sich dann die Möglichkeit mit seinem Bruder noch ergeben hat, zusätzlich, dass sein Bruder noch ein U23-Spieler ist, der Luis, haben wir gesagt, Mensch, wenn wir beide Fliegen mit einer Klatsche schlagen können, dann haben wir einmal Qualität und einmal Quantität im Kader. Und beide Jungs sind einfach happy, dass sie sich wieder aufs Eishockey konzentrieren können und ein neues Kapitel beginnen können. Und ich glaube, für die Playoffs gibt es uns auf jeden Fall Tiefe. Ja, und dann glaube ich, wir haben die beste Offensive der Liga. Wir haben mit Jonas Langmann einen der drei Top-Torhüter der Liga im Tor. Waren sehr, sehr lange bis zur Corona-Zeit auch vom Gegentorschnitt defensiv die strukturierteste und stärkste Mannschaft gewesen. Und ich glaube, wenn die Mannschaft mittlerweile auch wechselnde Systeme während einem Spiel, was der Trainer vorgibt, so reibungslos umsetzen kann und wir verletzungsfrei bleiben, glaube ich, ist es schon schwer, uns in den Playoffs zu schlagen. Und ja, wir freuen uns alle drauf, dass es mit einer zum Glück kleinen Verschnaufpause dann am 16.03. mit einem Heimspiel losgeht.
Ja, also das merkt man durch und durch in jeder Phase. Alles, was du erzählst, finde ich absolut beeindruckend, weil es nach einem absoluten Plan klingt und super durchdacht. Ich finde beeindruckend einfach, wenn man euren Kader anschaut, 12 Spieler haben über 20 Punkte in dieser Saison erzielt. Ihr habt nicht diesen einen Topscorer, sondern ihr habt die Last halt auf den gesamten Kader, glaube ich, aufgeteilt, wobei man nicht natürlich nicht schmälern will, was Sam Hurr da in seiner ersten DL-Saison, DL2-Saison mit 56 Punkten macht und 31 Tore. Aber ihr seid sehr, sehr breit aufgestellt, sehr viel Erfahrung. Und du sagst es, und trotzdem hat man mit Julian Eichinger beispielsweise da auch hinten drin in der Verteidigung. Also ich finde durch und durch einen sehr ausgeglichenen Kader. Da kann man euch echt nur zu gratulieren. Und ja, du sagst es, die Playoffs, das große Ziel, da kann man nochmal nach einem großen Wurf die Konkurrenz ärgern. Dresden ist für dich, gucken wir mal auf die Konkurrenz, überraschend stark oder bleibt Frankfurt der absolut große Favorit? Wie siehst du die Konkurrenz?
Ich glaube, wenn du jetzt die Top-3-Mannschaften nimmst, auch alleine, was Frankfurt jetzt auch finanziell nochmal freigemacht hat, um Spieler zu verpflichten, das sind ja nicht irgendwelche Spieler. Adam Mitchell, absoluter Leistungsträger, Brett Breitkreuz hat die Meisterschaft mit Frankfurt und letztes Jahr mit Bietigheim gewonnen, auch ein absoluter Leader und der vielleicht auch physisch den Unterschied ausmachen kann. Nathan Burns, auch sehr starker Spieler. Jetzt haben sie, glaube ich, heute noch einen weiteren Ausländer verpflichtet, habe ich im Vorgespräch mit dir erfahren, ja, was ich noch gar nicht selber gesehen habe. Ja, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, so vier Spieler nochmal zu deinem eh schon starken Kader zu ergänzen und auch ganz klar kommuniziert hast, wir tun dies, um Meister zu werden und um aufzusteigen, dann ist Frankfurt ganz klar der Favorit. Dresden hat eine überraschend sehr solide Runde gespielt. Ich glaube, bei Dresden war auch ein Faktor gewesen, dass sie hier wenig Verletzte hatten, dass sie bis vor einer Woche, zwei Wochen von Corona komplett verschont geblieben sind, immer mit vier Reihen agiert haben. Der Matthias Wurst hat da auch einen tollen Job gemacht mit Andi Brockmann zusammen, muss man einfach sagen. Haben viele junge, hungrige Spieler geholt, die sich beweisen wollten und auch der Plan ist sehr gut aufgegangen. Und denke, Kassel mit einem Trainerwechsel kurz vor den Playoffs wird da auch nochmal einen Impuls gesetzt haben, dass vielleicht die Qualität, die auch in der Mannschaft steckt, nochmal freigesetzt hat. Mein alter Verein Bad Nauheim, finde ich, hat auch eine tolle Hauptrunde gespielt. Ich glaube, weil ich mich nicht täusche, auch die beste seit Aufstieg in 12-13, wo ich selber noch mitwirken durfte. In Bad Nauheim fand auch Harry Lange einen tollen Job gemacht. Ist auch nicht immer ruhig und einfach. Und ich glaube, der Andi Brockmann erwähnt es auch oft in seinen Pressekonferenzen, wir müssen alle ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, weil der Erfolg ist schon eine harte Arbeit und Plan, der gut aufgeht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch alle anderen Mannschaften nicht schlafen und sich weiterentwickeln.
Ja, da hast du recht. Das sieht man, glaube ich, ganz besonders an Dresden, die ja einen großen Turnaround, denke ich, gemacht haben. Den Kader da durch auch, wie gesagt, den Matthias Roos stark verändert haben und damit direkt ins Volle getroffen haben. Also da haben einige Mannschaften, die da ein Wörtchen jetzt mitreden wollen. Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber naja, was macht man, wenn es richtig, richtig gut für Ravensburg läuft und da am Ende vielleicht wieder eine Meisterschaft rausspringt? Kommen wir mal auf die Rahmenbedingungen, gerade in Bietigheim, wir haben das jetzt hinter uns und müssen da in der Arena das eine oder andere Stellschraube drehen. Wäre die CHG-Arena überhaupt möglich, damit in der DL zu spielen oder habt ihr da tatsächlich schon Pläne in der Hand, was man denn im Falle eines möglichen Aufstiegs machen würde?
Stand momentan leider nein. Momentan ist der gültige 8000-Punkte-Plan der DL noch da. Ich glaube, man nähert sich ein wenig an, auch aufgrund der Corona-Pandemie, wenn man jetzt mal nach diesem Punkteplan wirklich alle Arenen, die es auch oben gibt, knallhart bewerten würde, gäbe es auch drei, eventuell sogar eine vierte Halle, die in der DL spielen mit Bestandsschutz, wenn man sie jetzt neu bewerten würde, so wie letztes Jahr Bietigheim, würden die Hallen auch keine Genehmigung bekommen. Von daher würde ich mir wünschen, dass dort der Sport vielleicht auch ein Ticken mehr entscheiden darf. Ich glaube, viel wichtiger für einen Aufsteiger in die DL als die erforderlichen infrastrukturellen Dinge zu haben, ist es, dass es auch einen finanziellen Background gibt und du auch, wenn du den Aufstieg realisiert hast, nochmal von deinem Sponsorenvolumen etwas oben drauf packen kannst, um diese finanzielle Lücke, die definitiv von dem vielleicht kleinsten Etat der DEL zu dem größten Etat der DEL 2 herrscht, zu schließen. Weil ich weiß nicht, ob es schöner ist, vor einer ausverkauften Halle mit 3.500, 4.000 zu spielen, als in einer Halle, die vielleicht 6.000 Zuschauer fasst, aber nur 2.500 Zuschauer im Schnitt zu spielen kommen. Ja, das klar. Ist für mich so ein bisschen, wo ich hin und her gerissen bin. Aber Stand bei uns momentan mit der Halle dürften wir nicht. Ich glaube, vom Finanziellen her, das ist auch das, was mein Aufsichtsrat mir versichert hat, wenn die Möglichkeit ist, werden wir die Bürgschaft auch legen. Es gibt Bestrebungen, Umbaumaßnahmen in der Halle zu tätigen. Das wird aber mit Sicherheit die nächsten ein, zwei Jahre noch dauern, sodass, wenn der Punkteplan und die Voraussetzungen so bestehen bleiben, bei uns frühestens in der Saison, jetzt muss ich rechnen, sind wir jetzt 21, 22, 23, 24, was angepeilt werden könnte, sodass du in der Saison 24, 25 vielleicht, wenn alles gut läuft, nach oben anklopfen kannst.
Ja, und wer weiß, wie bis dahin die Aufstiegsbedingungen sind. Wir haben jetzt in dieser Saison festgestellt, dass man da auch diverse Anpassungen vornehmen kann. In der DEL gibt es um diese Auf- und Abstiegsgeschichte immer wieder kontroverse Diskussionen. Aus dem Standort Nürnberg hat man deutliche Kritik vernommen. Andere enthalten sich generell und sagen lieber mal gar nichts dazu. Klar, ihr seid ein DEL2-Verein, der eine Perspektive sich aufbaut, um irgendwann aufzusteigen. Aber wie stehst du persönlich zu dem Thema Auf- und Abstieg?
Persönlich haben wir ja in Deutschland so diese Historie des möglichen Aufsteigers, Absteigers. Ich erzähle mal gerne die Geschichte vom Fußballverein meiner Heimatstadt Darmstadt 98. Von dem hätte man nie erwartet, dass sie in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Dann sind sie aufgestiegen, haben da 3 Jahre toll mitgespielt, haben das Stadion umgebaut, sind dann wieder runter. Jetzt dieses Jahr kratzen sie wieder am Aufstieg und es gehört irgendwie zur deutschen Sportkultur, glaube ich, dazu, dass gewisse Rahmenbedingungen erfüllt werden sollen. Stadion, Business Logen, Sitzplätze, Sponsoren hinten dran. Das finde ich schon wichtig, aber ich finde es einfach für den Fan, macht das was aus. Auch wenn wir in einer nordamerikanischen Sportart sind, wo es das nicht gibt, musst du einem Ausländer vielleicht immer 5-mal erklären, wie das überhaupt funktioniert. Und es gibt auch oben den Owner und der Owner hat dann einen Part-Owner in der 2. Liga, in der 3. Liga, in der 4. Liga. Aber ich glaube, es gehört zu unserem deutschen Sportsystem dazu. Ich verstehe auch die DL-Vereine, dass da deren Sichtpunkt gewahrt wird. Ich glaube, wenn ein DL-Verein in der DL2 wäre, dann würden sie auch die andere Sichtweise sehen und verstehen. Ich glaube aber einfach, dass, so wie ich es gesagt habe, dass gewisse Voraussetzungen schon gegeben sein müssen. Die DL2, wo ich jetzt auch die 9. Saison mittlerweile schon arbeite, hat sich ja jährlich verbessert, auch strukturell verbessert in den Organisationen. Alles wird professioneller, man nähert sich der DEL an. Auch die DEL und DEL2 arbeiten wesentlich enger zusammen als am Anfang, als der Name DEL2 die ESPG ersetzt hat. Ja. Und es ist ein schweres Thema. Ich glaube, die optimale Patentlösung gibt es nicht. Ich finde es gut, dass beide miteinander reden, dass die Aufsichtsräte sich ehrlich austauschen und dass man gemeinsame Lösungen im Sinne des Sports sucht.
Na, siehst du. Also, da haben wir doch auch wieder eine klare Meinung zu dem Thema. Und ja, Sport und wir haben jetzt über die Playoffs gesprochen und über das alles, was da kommen könnte. Wenn wir jetzt ans Ende der Saison denken, welche Schlagzeile würdest du denn eigentlich gern über euch, über eure erste Saison in Ravensburg am liebsten lesen, dann Anfang Mai?
Das ist eine schöne Frage, Marco. Ich würde natürlich am liebsten in die Schlagzeile lesen, dass die Ravensburg Tower Stars nach der erfolgreichsten Hauptrunde die Saison auch mit der Meisterschaft gekrönt haben, dem großen Favorit Frankfurt und Bayern gestellt haben. Aber ich glaube, am meisten würde ich mir wünschen, wenn ich Richtung Ende April lesen dürfte, dass wir wieder volle Arenen und ausverkaufte Hallen in allen Sportarten haben können. Das fände ich persönlich nach diesen 2 Jahren, wo es doch auch teilweise schwer fiel, wenn du in so eine leere Halle kommst, dich zu motivieren und es fehlt einfach so diese Emotion und wir sind ein sehr emotionaler Sport. Ich glaube, das würde ich mir sogar noch einen Tick mehr wünschen. Aber natürlich, wir spielen dafür, um so weit zu kommen, wie wir können. Und am liebsten würden wir diese 8,5-9 Kilo silbernes, schönes Gestell spätestens 29.04. in die Höhe recken.
Ja, also er ist noch hier in Bietigheim, glaube ich. Wir müssten ihn dann euch dann, ist ja nicht so weit, wir fahren ihn dann vielleicht auch runter.
Du kennst den Weg, du hast meine Nummer, Marco.
Ja, prima, sehr gut. Wir haben eine Klassikerfrage, die wir jedem unserer Gäste ganz am Ende stellen und wir sind schon am Ende eines sehr, sehr interessanten Gesprächs angekommen. Vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke in eure Arbeit und die aktuelle Situation. Aber was macht denn Daniel Heinritzi nach der Saison ohne Eishockey? Kannst du auch mal komplett abschalten?
Dafür müsste ich mein Handy ausschalten.
Das hat Larry Mitchell auch gesagt.
Nein, also es wird schon nach der Saison, ist ja dann schon wieder vor der Saison, die Lizenzierung steht an, aber im Sommer werden wir mit Sicherheit auch mal 14 Tage runterfahren können, glücklicherweise. Das kann ich den Fans der Towers das verraten, sind wir in der Kaderplanung schon relativ weit. Von daher muss ich mich mit dem Sportlichen wahrscheinlich nicht mehr so viel beschäftigen. Wie gesagt, die Lizenzierung steht an, aber dann stehen auch ein paar freie Tage an. Ich freue mich auf ein paar schöne Tage in der Sonne mit meiner Lebensgefährtin und die muss auch während der Eishockey-Saison, da wir unser gemeinsames Haus in Freiburg haben, viel auf mich verzichten unter der Woche. Von daher schauen wir schon, dass wir im Sommer auch runterfahren, weil es ist einfach wichtig. Die Saison war sehr anstrengend. Dieses Corona-Thema hat uns sehr, sehr viel Energie gekostet. Teilweise saß ich mit meinen Kollegen hier im Büro und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, hey Mensch, es wäre einfach cool, wenn wir mal wieder über Sport reden können und nicht Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Freitesten, kardiologische Untersuchungen, Return-to-Play-Protokoll und. Von daher werden wir uns mit Sicherheit auch genügend Freizeit nehmen, wenn die Lizenzierung abgeschlossen ist und die Sponsorenverträge für die kommende Saison eingetütet sind.
Ja, perfekt. Also wir haben es auch mal probiert in der Folge, nicht über dieses Thema mit dem C zu reden, also Corona einfach mal außen vor zu lassen und haben festgestellt, es geht nicht. Du kamst, egal in welcher Liga, wir berichten über DL, DL2, Oberliga, es ist egal. Es ist überall beherrschendes Thema gewesen. Es wurde ja dann Richtung Januar nochmal ganz, ganz schlimm. Du kommst nicht außen rum und es ist irgendwo ja absolut ein negatives Thema und deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, wenn wir über Playoffs reden können, über ein Hauptrundenende. Die DEL nähert sich auch langsam der Zielgeraden an. Das wird ein tougher März jetzt, du hast das schon richtig gesagt. Und auch die Oberliga hat die Saison nochmal verlängert, dass man so möglichst viele Spiele nachholen kann. Also wir biegen in die heiße Phase ein und da wird es absolut endlich mal wieder Zuschauer in den Hallen zu haben. Das ist, ich finde es super, dass du gesagt hast, dass das eigentlich noch so vor der Meisterschaft stehen würde, weil das ist absolut das, was es ausmacht. Also da hast du schon vollkommen recht. Daniel, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nehmen konntest am Spieltag. Ich weiß, ihr steht jetzt gerade mit der Geschäftsstelle im Umzug von in neue Räumlichkeiten. Da viel Erfolg. Und man hört es ab und zu auch im Hintergrund. Ihr habt, ich will euch nicht weiter aufhalten am Spieltag. Von daher danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir ein sehr, sehr angenehmes Gespräch führen konnten. Ich wünsche euch komplette Verletzungsfreiheit und eine tolle Playoff-Zeit mit dem größtmöglichen Erfolg. Und danke nochmal nach Ravensburg und alles Gute euch.
Sehr gerne, Marco. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, Marco, vielen Dank für deine Einblicke mit Daniel Heinrizi. War sehr, sehr toll, was da alles so zum Vorschein kam. Und ja, Alex, wenn die zwei jetzt gerade von der Oberliga gesprochen haben, dann können wir doch gleich mal das Thema Oberliga mal anschneiden, würde ich sagen.
Ja, voll gerne, weil am Dienstagabend, wo wir aktuell uns befinden, wird gerade gespielt in der Oberliga. Großes Oberland-Derby, Rissersee-Peiting und ganz wichtig, Spitzenspiel Regensburg gegen Rosenheim. Da steht es gerade 2-1 für Regensburg.
Ja, ist eigentlich ungewöhnlich, weil Rosenheim echt einen guten Lauf hatte, aber es ist ja noch nicht vorbei.
Momentan ein bisschen eingebremst und insgesamt haben wir ja da einen tollen Vierkampf innerhalb von 0,2 Punkten mit Weiden, Memmingen, Rosenheim, Regensburg. Das ist sensationell und da wird schon noch fleißig um Punkte gekämpft, weil hinten raus mit der Verzahnung und der Oberliga Nord, du weißt selber, wie das dann rausgeht letztlich. Je schlechter du platziert bist in der Hauptrunde, desto schwieriger wird es dann im Viertelfinale, Halbfinale etc. pp. Da kannst dann den einen oder anderen erwischen, der noch jetzt oder vielleicht vor ein paar Wochen, du hast Rosenheim angesprochen, ganz sicher, vielleicht auch nicht dran geglaubt hat, dass er früh raus muss. Aber Kaffeesatzleserei im Moment.
Klar, aber die Rosenheimer haben jetzt auch 3-2 gegen Memmingen verloren. Haben es Tabellenplatz getauscht. Und starkes Spiel von Memmingen wirklich gewesen. Und aber da ist noch einiges drin. Und wie gesagt, gerade eben Rissersee-Peiting, da bin ich auch ganz gespannt, was da rauskommt. weil das das Spiel ist, wo es nochmal um die Plätze geht. Ich meine, Rissasi hat jetzt, glaube ich, 49 Punkte, also die liegen alle so recht punktgleich. Also
haben momentan dann einen guten Lauf, müssen wir sagen, ja. Haben Landsberg geschlagen, haben Höchstadt geschlagen, die musst du schlagen, jetzt Peiting, die musst du nicht schlagen. Peiting, muss man allerdings sagen, die haben so ein bisschen Corona-Problematik gehabt zuletzt und der SCR wirklich auch einen guten Lauf gehabt und den setzen sie momentan da auch ein bisschen fort.
Ja, aber sie haben alle drei 49 Punkte, also das ist echt noch recht eng. Da ist Höchstadt dabei, Rissasee, Peiting, also da geht es nochmal um die Wurst und da muss sich Peiting dann trotzdem nochmal anstrengen. Und wenn jetzt Rissasee 1-0 führt zu Hause, ist es natürlich immer anders, aber vom Prinzip her wird es nochmal ein ganz knappes Höschen. Ja, Weiden hat Füssen geschlagen, 3-1. In Füssen. Aber Füssen hat sich bisher relativ gut aus der Affäre gezogen, sind jetzt aktuell Platz 10 mit 33 Punkten. Haben jetzt,
das mit der Mannschaft, weißt du? Das ist ja auch toll, was sie da mit diesen ganzen U20-Mannschaften dann auch oder Jungs dann auch hinbekommen haben inzwischen. Ja. So viele Rookies dabei, die kaum vertraut sind mit Herrenhockey und in der Oberliga wird schon anständiges Herren-Eishockey gespielt, darf man nicht vergessen. Und dafür machen sie es wirklich gut. Kompliment dann auch an Uli Hiemer und Konsorten, die diesen Weg gehen mit dem eigenen Nachwuchs. Das ist einkalkuliert, dass man da auch mal vielleicht auf die Schnauze fällt, aber man ist da konsequent, setzt auf eigene Talente und das finde ich ganz toll.
Gut, man muss aber auch sagen, das tatsächliche Ziel von Füssen ist ja immer nicht Abstieg. Das muss man einfach so sehen mit dem jungen Kader, das die haben, ist nicht Abstieg wirklich ganz oben. Und sie haben jetzt auch Höchstadt geschlagen, glaube ich. Ja, sie haben 5-3 in Höchstadt gewonnen, musste auch erstmal machen und von dem her Kompliment. Und nach unten sich ein bisschen abgesichert, weil ich glaube, Passau und Landsberg, da wird nimmer so viel passieren.
Also das kann ich mir erst so vorstellen. Ich glaube, wenn ich jetzt da richtig informiert bin, ist da auch Abstieg ausgesetzt worden. Wenn man nicht alles täuscht. Und von daher können die Jungs jetzt da wirklich auch entspannt dann Eishockey spielen, ja, sich auch mal trauen, einen Fehler zu machen. Das ist ja auch, was eine Entwicklung von einem jungen Eishockeyspieler gut tut, dass er wirklich dann auch viel Eiszeit bekommt, auch gerne mal einen Fehler machen darf. Und von daher alles gut. Alles gut.
Aber wie du sagst, Abstieg ist ausgesetzt in der Oberliga Nord und Süd. Und da haben sich alle beteiligten Clubs drauf verständigt. Und das gibt natürlich, wie Harry Kreis immer so schön sagt, Planungssicherheit, die er haben will, die er natürlich nicht hat. Aber das, glaube ich, macht durchaus Sinn, gerade in der Liga, wenn es keine Zuschauer gibt, Sponsoren und so weiter. Die Gelder sind nicht da und es gibt da wirklich nur 3-4 Top-Clubs da oben, die finanziellen Mittel haben. Der Rest krüppelt sich das so irgendwie zusammen. Ja. Macht es durchaus Sinn. Und natürlich ist es aber so, dass du aufsteigen kannst. Das ist also
absolut,
auch,
absolut. Und es gibt ja auch genügend, die da aufsteigen wollen. Die Top 4, die wir angesprochen haben mit Weiden, Memmingen, Rosenheim und Regensburg, die haben da sicherlich ihre Ambitionen. Deswegen auch diese durchaus teuren Kader, die sie da haben. Und jeder, der es nicht schafft, für den ist das erstmal eine Riesenenttäuschung.
Ja, sicherlich. Wobei die Eisbären Regensburger tolle Saison spielen.
Na, absolut.
Das muss man sagen. Und ich habe es vorletzte Sendung schon gesagt, Deggendorf hat irgendwie den Platz 5 gepachtet. Also ich glaube, sie haben irgendwie ein bisschen Geld bezahlt. Ja, ist ja unfassbar. Also da bewegt sich ja seit Wochen nichts. Und was mir ein bisschen enttäuscht, ist tatsächlich mit dem Kader, den die haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Rumpfkader ist, sondern da spielen natürlich Namen mit. Gut, du musst es in der Oberliga auch erstmal zeigen. Das ist natürlich wieder anderes Eishockey, wie das viele Spieler vorher schon hatten. Aber mit dem Kader habe ich echt Deggendorf wirklich weiter oben gesehen.
Ja, das ist natürlich die Frage der Kader, ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch da eine gewisse Altersstruktur, die natürlich auch irgendwann an ihre Grenzen kommt, gar keine Frage.
Ja, nee, das ist richtig, aber
trotzdem ein Greilinger, der immer noch Punkte hat, 20 Tore in 30 Spielen geschossen. Das ist schon mal ein Röttger, der da auch immer noch liefert. Es ist so ein bisschen das, was dahinter kommt, ja. Silvan Heiß, der hat DEL2 gespielt, ja. Philipp Messing hat in Kaufbeuren zweite Liga gespielt. Ja, es sind schon Leute, die es eigentlich könnten. Aber ich sag mal, das Secondary Scoring ist, glaube ich, das, was so ein bisschen fehlt hinter Röthke und hinter Greilinger. Ja, Liam Blackburn gibt es da noch. Ja. Ansonsten fällt mir da nicht viel. Mark Heatley ist für mich eine Enttäuschung, wenn ich ehrlich sagen darf.
Wenn man auf das Netz guckt, ja, das ist schon alles richtig.
Genau.
Ja, Oberliga Nord, da geht's heiß her. Da ist
Saale Bulls, toll.
Die Saale Bulls aus Halle. Das ist jetzt, das habe ich seit langem mal wieder richtig ausgesprochen. Saale Bulls Halle ist für mich ein Wort, das echt, wo mich unsere Zuhörer und innen schon per Twitter aufmerksam machen, wie denn die Saale Bulls aus Halle richtig heißen. Aber wie du siehst, funktioniert es mittlerweile. Also.
Ja, und was das Beeindruckende ist, dass sie tatsächlich da vorne wegmarschieren. Die haben ein Spiel mehr als Tilburg und 15 Punkte. Also das ist wirklich riesig. Ja, und die werden es auch machen, am Ende Platz 1. Und das ist klar, die haben zwei absolute Granatenfinnen da drin, mit den Niemele und den Tatto Vihavainen, die da die Liga in Grund und Boden schießen, muss man sagen.
Ja. Ja.
Gefällt mir. Und auch da sind viele Spieler dabei, die trotzdem schon Zweitliga-Erfahrung haben. Ja, ein Sergej Stas, ein Hallbauer, ein Goldenbeck etc. pp. Ein Große hat schon DEL gespielt bei Nürnberg. Mal kurzzeitig den Sören Sturm, den sie da jetzt geholt haben aus Kaufbeuren, der da auch gleich eingeschlagen hat mit 9 Punkten in 10 Spielen. Ich glaube, für die geht's hoch.
Ja, sehe ich auch so. Und aber auch dort sitzt der Finger recht schnell. Und wenn du siehst, dass die Scorpions jetzt ihren Trainer entlassen haben, das ist zwar schon eine Meldung, die schon älter ist, aber Tobias Stolikowski haben sie entlassen. Ich meine, klar, sie hatten ein paar schlechte Spiele. Der Anspruch in Hannover ist aber sehr, sehr hoch. Und da kann es dann schon mal sein, dass man mit der Trainerleistung nicht ganz so zufrieden war. Also,
ja, und auch da natürlich immer im Hinterkopf, wenn du deine Punkte nicht holst, dann bist du in der Hauptrunde mal gerne auf Platz 3 oder Platz 4. Ich meine, Leipzig ist ja nicht weit dahinter und die Indians, die würden natürlich den Lieben gerne mal so ein bisschen beinstellen und die Indians haben noch tatsächlich 5 Spiele weniger als die Scorpions. Ja. Und nicht auszumalen, was ist, wenn die Scorpions nur Vierter oder Fünfter wären und so weiter und so fort, dann kriegen die natürlich auch irgendwo in der ab Runde Viertelfinale einen schweren Gegner, wo es nicht garantiert ist, dass sie weiterkommen.
Ja, ist richtig. Und wenn du jetzt siehst, aktuell Spiel Saale Bulls Halle 10-3 gegen Herford.
Ja.
Also die wissen, wo das Tor steht und die haben eine absolute Hammer-Saison, muss man eindeutig so sagen.
Muss man sagen. Und 2,6 Punkte, das ist ja ein brutaler Wert. Ja. 2,6 Punkte, 114 Punkte in 44 Spielen. Ja. Da musst du eigentlich damit aufsteigen. Und das ist für mich so ein bisschen Geheimfavorit. Aber das haben wir ja oft schon im Eishockey erlebt, dass Mannschaften absolut dominieren in der Hauptrunde und in den Playoffs dann plötzlich geht nichts mehr. Ich kann mich an eine Saison vom Augsburger e.V. erinnern, das war ein, zwei Jahre vor der DEL. Da haben sie mal eine Saison, da gab es noch das Zwei-Punkte-System, eine Saison mit 60-0 Punkten unter Heinz Zerres, war das, glaube ich, noch Trainer, abgeschlossen und sind dann trotzdem in den Playoffs gescheitert. Muss man sich mal vorstellen, 60-0 Punkte.
Das ist schon so lang her, Alex, da hatte ich noch Haare auf dem Kopf, als das Zwei-Punkte-System noch war.
Da war die Eintracht aus Frankfurt noch in der ersten Eishockey-Bundesliga. Auch das muss man sich mal vorstellen. Aber das gab es tatsächlich.
Ja. Ist richtig, ja. Das kann ich durchaus bestätigen aus aktuellen Quellen. Ist richtig, ja. Aber das war noch eine Riesenzeit, ja. Und also ich weiß gar nicht, wann hat man denn das Zwei-Punkte-Spiel, seit wann gibt es denn das nicht mehr? Weißt du das
mit zufällig? Mit DEL, glaube ich. Ich glaube, mit DEL hat man das dann hat man das dann oder während der ersten DL? Ja, ich hab's ehrlich gesagt nicht präsent aktuell. Könnte eigentlich sein, dass es erst später, so Ende der 90er, umgestellt worden ist.
Ja, aber Halle hat es jetzt richtig gemacht. Die haben ja natürlich gleich mit ihrem Trainer verlängert, mit Ryan Foster.
Ja.
Die nehmen dann das gute Gefühl mit, was in Köln tatsächlich nicht passiert ist, hat man jetzt in Halle gemacht. Man hat dort mit dem Trainer verlängert, wenn es funktioniert. Liebe Kölner. Die Gott, die das nicht verknappt. Entschuldigung. Ja. Aber ich glaube, der Erfolg spricht für ihn und ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, mit so einem Mann dann eben auch zu verlängern.
Ja, absolut. Eindeutig. Und schade, dass es die alte Halle in Halle nicht mehr gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die ist ja damals dem Hochwasser zum Opfer gefallen, vor vielen, vielen Jahren. Ja. Das war eine tolle Eishockey-Arena, die sie da hatten, für, ich glaube, 4.500 Zuschauer. Ich war da einmal gewesen. Und muss sagen, es ist ein schöner Eishockey-Standort, Halle, weil es da eine ordentliche Fanbase gibt, die sehr Eishockey-begeistert ist. Und ja, es wäre ihnen zu wünschen, dass sie eben die Voraussetzungen schaffen in die DL2. Ich weiß gar nicht, haben die gemeldet für die DL2? Ich weiß es nicht auswendig, ehrlich gesagt, momentan.
Nee, weiß aber ich das wirklich. Wär
schön, vor allem für den Eishockey-Osten mit Dresden, mit Krimitschau, mit Weißwasser, dann nochmal einen Ostverein dabei zu haben. Ich glaube, da wäre richtig Rambazamba, der einzige Eishockey-Verein, große Eishockey-Verein in Sachsen-Anhalt dazu noch. Ja. Nachdem wir ja mit Weißwasser Krimitschau und Dresden drei Sachsen dabei haben. So einmal Sachsen-Anhalt dazu. Das wäre schon toll.
Ja, absolut. Da wäre ich vollkommen dabei. Da könnte man sich doch mal das eine oder andere Spiel anschauen. Ja, mein Lieber, hätten wir das auch durchgebinged, das Thema Oberliga, und da bleibt es auch spannend.
Halle hat übrigens, nur das zur Vervollständigung, wenn ich es hier richtig lese online, dass man hier fristgerecht für die DL2 gemeldet hat.
Okay, super. Ja, ich habe jetzt die Meldung von 2020/21. Deswegen wollte ich das jetzt nicht raushauen, weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin, wie es diese Saison ist. Aber ich meine, mit dem Standort und mit dem Kader und mit den Möglichkeiten, die Halle hat, wäre es eigentlich dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ja. Wenn es natürlich finanziell reinpasst, klar. Da müssen wir uns alle einig sein, dass es funktioniert, aber why not? Sportlich gesehen wäre es auf jeden Fall folgerichtig.
Absolutely. Oder wie du sagen würdest, tatsächlich.
Da ja, lacht er. Jetzt musst du eintrinken.
Ja, gut. Ja, ich mache ja schon die ganze Zeit. Ich trinke ja für dich mit.
Achso. Ja, ist schon mal gut. Dann kann ich ja ein paar Mal tatsächlich sagen, tatsächlich, oder? Tatsächlich. Alex, es war mir ein seelisches Fußbad.
Ein seelisches Fußbad. Also wenn ich eins bei dir nicht sein will,
ein seelisches Fußbad.
Wobei du hast ja viel mit Füßen beruflich zu tun, also von daher.
Absolut, da kenne ich mich aus. Und ich könnte auch sagen, es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Das hört sich dann wahrscheinlich ein bisschen besser an in deinen Ohren.
Das ist so ein bisschen Teaser auf den Frühling, der jetzt dann hoffentlich bald kommt. Ja, das taugt mir besser.
Super, dann nehmen wir das so. Alex, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir immer die Zeit nimmst, und die muss einfach mal rausposaunen. Eigentlich hätte der Alex schon 3 Folgen. Aber es hat tatsächlich jetzt, also nee, 4 sind es, glaube ich, es hat tatsächlich nur jetzt bis zur zweiten Folge gereicht, weil wir dem Alex immer so viel Zeit
Quote Zeit bei 50%, haben. Ja, wir haben es technisch zweimal verschissen, wenn man das so sagen darf, ja. Gut,
wir hatten eine tolle Zeit und wir hatten Spaß, und das ist auch die Hauptsache. Ganz leider genau. Haben das die Hörer nicht mitbekommen, aber
ich glaube, sie können es zumindest erahnen, wenn wir uns diese Folge hier nochmal reinziehen im Nachhinein, kann man das zumindest erahnen.
Ist, glaube ich, auch tatsächlich. Ja, Alex, tausend Dank. Nochmal schöne Grüße an Marco. Danke für das super Interview. Und wir hören den Alex dann so in 4 bis 6 Wochen wieder, um den Druck wieder mal ein bisschen rauszunehmen, dass er nicht.
Ich würde sagen, Ende der Hauptrunde, dann fassen wir nochmal alles zusammen. Dann wissen wir auch, wer absteigt mittlerweile.
Genau.
Und ja, dann wird es sicherlich einiges an Gesprächsstoff geben, ja.
So machen wir das. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, ihr wisst, wie ihr uns findet. Unsere Homepage ist www.bandencheck.net. Ihr könnt uns auf Twitter, auf Instagram @bandencheckpod folgen. Und auch der Alex darf jetzt seinen Insta, Twitter und alles, was er hat, Account nochmal raushauen.
Ach, das will ich auswendig wüsste, oder? Warte mal, ich gehe mal ins Internet und schau mal. Also Twitter ist, jetzt warte mal, @alexkunz19. Da findet man mich auf Twitter. Das ist toll, oder? Ja. Und das Lustige ist und das Schöne ist, dort habe ich auch meine Insta- und Facebook-Seiten verlinkt. Also Instagram, alle mitschreiben, hier, alx_kunz, das ist meine Insta-Seite. Mhm. Ja, und Facebook ist, findet man mich, muss ich selber schnell gucken, alx_kunz. Toll, oder? Unfassbar. Was man auswendig alles nicht weiß.
Ja, gut, es gibt auch Sachen, die man einfach nicht wissen muss, aber tatsächlich folgt dem Alex, ich muss den Alex auch nochmal loben, weil er wirklich jetzt am Wochenende ein 3-Stunden-Spiel wegmoderiert hat, vom Allerfeinsten, das war schon erste Sahne. Und du machst ja auch unter anderem auch die Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga, bist du auch als Kommentator unterwegs. Und da habe ich auch zwischendurch mal reingehört, das ist schon sehr, sehr toll. Deswegen sind wir froh, dass du bei uns an Bord bist und dass wir mit dir in der Zukunft noch die ein oder andere schöne Sendung haben. So.
Das macht schon sehr, sehr viel Spaß mit euch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Eishockey gucken.
So machen wir das. Bleibt uns gewogen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend beim Duschen, beim Baden, wo ihr auch immer uns hört. Macht's gut. Bis dahin.
Tschüss. Ciao, ciao.